Meine Damen und Herren, Einigkeit und Recht und Freiheit wünschen wir uns im Deutschlandlied. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Es ist bemerkenswert, dass diese Dreiheit da so in den Mittelpunkt gestellt wird. Nicht Fruchtbarkeit oder Sicherheit oder Einigkeit und Recht und Freiheit. Und das Mittlere davon, das Recht, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen an diesem Abend. Und ich glaube, ich habe einige Überraschungen für Sie, dass die daher kommen werden, dass ich es nicht rein so behandeln werde, wie Sie es wahrscheinlich kennen, von der heutigen juristischen Sicht, sondern philosophisch betrachtet. Wir schauen uns also recht etwas philosophisch an, bevor wir dann die jetzigen Verhältnisse anschauen. Und dass wir es philosophisch anschauen, heißt, dass wir etwas aus dem Alltag hinausgehen in eine allgemeinere Frage. Philosophie stellt ganz allgemeine Fragen und das ist ein bisschen ungewohnt, aber es ist etwas, was uns allen zugänglich ist. Es ist nicht wie Physik, wo die auf einmal von Quanten reden oder von was auch immer, was wir nicht kennen. Nein, in der Philosophie, also zumindest wenn wir dann über Recht reden, da reden wir über etwas, was wir schon kennen, aber was wir normalerweise und meistens nicht so genau anschauen. Und das ist gerade bei dem Begriff des Rechtes so, dass wir es ziemlich gut kennen. Und zwar schon die Kinder kennen es. Die kennen es schon daher, dass der Bruder ihnen den Ball wegnimmt und sie sagen, das ist nicht recht. Das kapieren sie relativ schnell. Und so kommen wir alle direkt auf den Rechtsbegriff durch das Leben drauf. Also schauen wir uns mal an, was Recht ist. Kleiner Ausblick, was werden wir danach machen? Ich werde danach einen Rückblick darauf werfen, wie wir, wie unsere Vorfahren im Mittelalter das Recht verstanden haben. Und das mache ich deshalb, um zu zeigen, dass das, wie uns das Recht, sagen wir mal, das Recht im gesunden Menschenverstand, dass das auch das Recht ist, das man im Mittelalter angenommen hat, unsere Vorfahren. Und dann werde ich zeigen, dass das, was man heute unter Recht versteht in Deutschland, ziemlich anders ist und auf eine Weise verschieden ist, die wir uns genauer anschauen sollten. Und dann werde ich auch den Begriff des Rechtsstaats mal erläutern, weil er ziemlich oft erwähnt wird. Also vor allem in dem Zusammenhang, ist das überhaupt noch ein Rechtsstaat? Da schwingt sowas mit und ist aber gar nicht leicht zu sagen, was. Und ich werde da etwas rausstreichen, was vielleicht manche von Ihnen überrascht. Und dann am Schluss werde ich noch Schlussfolgerungen daraus ziehen, was wir uns eigentlich wünschen sollten, worauf wir, so uns denn eine Möglichkeit sich bietet, worauf wir denn hinarbeiten sollten. Oder wenn einmal eine Zäsur kommt oder eine Krise oder ein Einschnitt, wo sich was ändern kann, ein offenes Fenster, was wir dann anstreben sollten, wofür wir arbeiten und beten könnten. Also fangen wir mal an mit dem, was das Recht ist. Ich habe schon erwähnt, zwei Kinder streiten sich, der eine sagt dann, der hat mir meinen Ball weggenommen. Und der andere, was auch immer er sagt, sagt, ich will jetzt damit spielen. Und dann laufen sie vielleicht zu den Eltern und dann fangen sie vielleicht schon an. Dann der Bruder hat den Ball weggenommen und dann nehmen wir mal zwei Brüder, damit wir nicht schon wieder Geschlechterspannungen aufbauen. Und sagen, der andere sagt dann, das ist aber mein Ball. Und dann sagt der eine, na egal, was er sagt, was sagen dann die Eltern? Sagen die Eltern vielleicht, das ist sein Ball, du musst ihm den schon wieder geben. Und zum Ersten werden sie vielleicht sagen, lass ihn aber auch mal spielen. Aber wenn sie es richtig machen, werden sie Eigentumsverhältnisse wiederherstellen. Sie werden schon sagen, wenn das eine richtig ist und sie es nicht für besser halten, das den zwei Buben jetzt zu überlassen, dann werden sie schon mal darauf hinweisen, gut, also das ist schon so, wenn der das Geschenk bekommen hat, dann ist es schon seiner, dann darf er darüber bestimmen. Und so lernen wir eigentlich sehr früh den Begriff der Gerechtigkeit und so ist er uns praktisch in die Wiege gelegt und er entsteht im ganz normalen Leben. Es ist kein Begriff, der anders zum Beispiel als der Begriff Demokratie, das haben so Politiker erfunden oder wer auch immer. Nein, der Begriff Recht, Gerechtigkeit, Gerecht, den entwickeln wir im wirklichen Leben. Und der ist so gesehen eigentlich genauso alltäglich wie Schokolade und gebratene Ente. Ist eigentlich was ganz Gängiges. Jeder kennt es eigentlich. Und das geht dann weiter. Also die Kinder erleben es schon, haben sogar ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsverständnis. Keineswegs ist es so, dass es denen von den Eltern eingeredet wird. Es ist nicht so, dass die Kinder nur kennen, den will ich haben und den will ich haben. Das kommt zwar auch vor, aber die Kinder haben sehr schnell ein Verständnis davon, von mein und dein und von gerecht und ungerecht. Und zwar, ich würde sagen, recht eindeutig, ohne dass ihnen das jemand einreden würde. Es ist nicht so, dass das eine Art Deutungsschema ist, was ihnen die Eltern erst vorgeben. Nein, das haben die Kinder sehr schnell von alleine. Ist auch ganz klar, weil der hat den Ball von der Tante Erna geschenkt bekommen und das hat er kapiert. Das ist ein Geschenk. Und Schenken ist etwas, was auch schon, was passiert beim Schenken? Beim Schenken wird das Eigentumsrecht an einem Gegenstand verändert. Der Ball gehört dann also dem Buben. Und der weiß das dann auch, dass das seiner ist. Wenn dann wiederum jemand dem das wegnimmt, dann weiß er, das ist Unrecht. Also sehr schnell geschieht es und ganz automatisch. Also jeder, der, sobald der Mensch bewusst ist und denken kann, also die grundlegenden menschlichen Verhältnisse leben und denken kann, dann hat er das. Es geht ja dann später weiter, dann sind Sie vielleicht in einem Arbeitsverhältnis, angenommen Sie sind Angestellter, Sie haben Ihre Arbeit erfüllt, sind hingegangen zu Ihrer Arbeit, haben alles getan, was vereinbart war und der Arbeitgeber zahlt Ihnen den Lohn nicht, nehmen wir mal an. Was ist dann? Ist ganz klar, den Lohn, den müsste der zahlen. Warum? Weil das in dem Arbeitsvertrag steht und Sie haben Ihren Teil des Vertrages erfüllt. Und wenn es dann weitergeht, dann sagen Sie ihm, zahl mir den Lohn. Und wenn er das nicht tut, was ist dann nötig? Gut, Sie können versuchen, sich irgendwie mit Gewalt zu nehmen. Früher gab es in manchen Gesellschaften vielleicht Fehden, zumindest bei manchen Delikten. Aber es stellte sich recht bald heraus, dass es vorteilhaft ist, wenn es eine Rechtsprechung gibt. Also wenn eines Menschen Recht verletzt wird, ist es gut, wenn der auch nicht selber zum Schwert greifen muss, sondern wenn der woanders hingehen kann, wenn es jemanden gibt, der ihm Recht verschafft. Und das nennt man dann Gerichte und Recht. Also das, was er dann verschafft, also diese Herstellung des richtigen Zustands, das heißt Recht. Also wir haben es ist überall drin, im Wort richtig ist es schon drin, im Wort gerecht ist es drin, im Wort Gerechtigkeit, was dann eine Tugend ist oder ein Zustand ist, steckt überall drin. Genauso wie es im Leben überall drin steckt. Also, nächster Schritt ist, wir haben dann Gerichte und Richter. Also das haben die Menschen auch so entwickelt als eine gute Lösung. Stellt sich relativ schnell in menschlichen Gesellschaften ein. Und auch selbst ohne große, die brauchen da keine Statuten und keine Verfassung oder so etwas, Richter stellen sich recht früh ein, kann man studieren, aber es kommt relativ spontan in etwas verschiedenen Formen und wenn es gut geht, dann sind es bewährte, weise Männer, die dafür auserwählt sind. Es kann auch mal erblich sein, sozusagen bewährte Familien. Jedenfalls irgendwie Leute, die man dafür geeignet hält, die verwendet man dafür, dass sie dann recht sprechen, weil es eben geordneter zugeht, wenn man sich das nicht selber holen muss. Allein schon, wenn der dann selber zum Schwert greifen muss, um seinen Lohn zu bekommen, dann ist der Zustand auch schwer zu unterscheiden vom Diebstahl. Also, weil es eben rechtlich sein soll, finden die Menschen es meistens besser. Es gibt dafür Gerichte, die das durchführen, um es vom Diebstahl zu unterscheiden. Und weil dann auch die Wahrscheinlichkeit, also wenn man solche Gerichte hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verhältnisse gut geregelt werden und dass eben viele Menschen ihr Recht bekommen können, die steigt dann, weil diese Gerichte, die man einrichtet und die Richter, die werden mit der Zeit auch besser. Und die Menschen verstehen dann, wenn es solche Gerichte gibt, verstehen die Menschen auch immer besser, was jetzt geht, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, was verkehrt ist und was richtig ist, so dass Menschen also Gerichte bilden. Gerichte behandeln nicht alle schlechten Taten. Also bloß, weil einer mal ein grobes Wort zu jemand gesagt hat oder auch gewisse Versprechen gebrochen hat, die jetzt nicht besonders handfest sind oder jemand so beleidigt haben, da haben Menschen eigentlich meistens gefunden, das ist nichts für ein Gericht. Also das ist zwar jetzt schlecht, dass er das getan hat und irgendwie müsste sich auch entschuldigen, aber Recht und Gerechtigkeit und Gerichte hat man nur für Fälle verwendet und braucht man nur für Fälle, wo irgendwie das Recht eines Menschen so verletzt wird, dass es wiederhergestellt werden muss, zum Beispiel indem ein Gegenstand zurückgegeben wird. Jetzt beim Arbeitsverhältnis ist das ja ein Vertrag das ist nicht der einzige Fall. Also aus Verträgen entstehen viele Rechtsverhältnisse und auch Rechtsbrüche, die wiederhergestellt werden müssen. Aber es gibt auch einfach Verbrechen, also verwerfliche Taten, Schandtaten, also zum Beispiel Diebstahl oder Mord. Und dazu braucht man auch eine Gerichtsbarkeit. Ist zumindest gut, wenn es eine gibt. Und da ist es so, dass es keinen Vertrag gibt, auf den das beruht. Manchmal gibt es zusätzlich Verträge. Gerade im Mittelalter gab es dann auch Verträge. Also da war das Strafrecht eigentlich in Vertragsform. Da hat man sozusagen gesagt, das erkannte Recht, da hat man dann manches aufgeschrieben und das haben dann alle unterschrieben. Aber im Prinzip gilt Strafe auch ohne, dass es irgendwo steht und muss auch bestraft werden. Gerade bei Kapitalverbrechen, also bei Mord, wenn unter Menschen einer den anderen umbringt, das wirbelt alle durcheinander. Das erkennen alle als eine große Explosion. Da muss man irgendwas machen. Das muss man verhindern oder ordnen. Und da hat man dann auch Recht gesprochen. Und so ist das. Damit will ich jetzt schildern, eben wie alltäglich das Recht ist und wie natürlich aus dem Menschen auch eine Rechtsprechung entsteht. Altes Testament im Jesaja, Propheten Jesaja, gibt es einen Vers, da steht: Weh den Schriftgelehrten, die ungerechte Gesetze machen und die unrechtes Urteil schreiben, auf dass sie die Sache der Armen beugen und Gewalt üben am Recht der Elenden unter meinem Volk, dass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute sein müssen. Da haben wir jetzt ein weiteres Phänomen, nämlich da kommen Gesetze vor. Der Gesetzesbegriff ist ein bisschen, der hängt auch mit Recht zusammen. Und da ist erwähnt hier ungerechte Gesetze. Also ungerechte Gesetze nennt man es, wenn es so eine Art Vorschrift gibt. Also jemand macht eine Vorschrift und die heißt Gesetz. Und aber ein Gesetz, bloß weil es Gesetz heißt, muss es noch lange nicht Recht sein. Auch wenn derjenige, der das so als Gesetz äußert, der will das als Gesetz verkaufen. Also der sagt, das ist jetzt Recht. Und vielleicht hat er auch eine gewisse Macht, sonst würde er das sich nicht trauen sozusagen oder würde sich keine Wirkung davon versprechen. Also da sagt er, das ist ein Gesetz. Aber wenn das jemand tut, der erlässt etwas als Gesetz, dann kann es sein, dass das ungerecht ist. Und das ist ungerecht. Wie ist das ungerecht? Das erkennen die genauso wie der Bub erkennt, dass das Unrecht ist, dass sein Bruder ihm jetzt den Ball weggenommen hat. Und das heißt, die erkennen das wodurch erkennen wir das? Wir haben da ein Organ. Wir erkennen, was Recht und was Unrecht ist. Es erfordert ein bisschen Übung. Also wer sich nie bemüht, gute, verlässliche, wahre Urteile über Recht und Gerechtigkeit zu fällen, der wird auch nicht gut darin werden. Genauso wie jemand nicht gut in Mathematik ist, der das nie gelernt hat. Aber es ist schon so, es ist eine Art Wahrnehmungsorgan. Und es hat was mit dem Denken, es ist im Kopf. Also anders als das Wahrnehmen mit den Augen, geschieht das Wahrnehmen von Gerechtigkeit mit dem Kopf, mit dem Denken oder mit dem Gewissen. Aber es ist eben in unserem Bewusstsein drin, in dieser Innenwelt, die wir alle haben. Da findet die Erkenntnis von Gut und Böse statt. Aber es ist eine echte Erkenntnis. Und es gibt dort auch Wahrheit, also der Wahrheitsbegriff. Wahrheit gibt es ja dort, wo es Überzeugungen gibt, Meinungen, dass irgendetwas so sei. Und es ist dann wahr, wenn es so ist, und es ist falsch, wenn es anders ist. Und das ist im Bereich des Rechtes auch so. Also da gibt es wahre Sätze wie, Müller hat das Recht, die 1.000 Euro von Huber zurückzubekommen. Angenommen, der Huber hat das geliehen, Müller hat es verliehen und dann hatten sie eine Vereinbarung, muss zurückbezahlt werden binnen eines Jahres ohne Zinsen und dann hat er das Recht, das zurückzubekommen. Und wenn der Sachverhalt so ist, also wenn die Abmachung wirklich so war und das Geld geflossen ist, dann ist das wahr, dann ist das ein wahrer Satz. Sage ich deshalb, weil dann in der Philosophie oder in der Juristerei es dann auch Leute gibt, die sagen, naja, da gibt es gar keine Wahrheit. So bei Moral und Gerechtigkeit, da gibt es keine Wahrheit, das ist mehr so Gefühl oder halt Wollen, ne? Du willst das halt so. Oder das ist so Sitte, aber das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Manche sprechen dann davon, dass das eine die Tatsachen oder die Fakten sind und das andere ist der Bereich der Werte oder der Moral. Und da wird gesagt, das eine ist so Wirklichkeit und das andere ist, das ist nur so in den Köpfen drin und das ist in jeder Kultur anders und so etwas. Und diese Auffassung, die ist ziemlich einflussreich. Ich würde mal sagen, je gebildeter die Leute, desto mehr sitzen sie dieser Auffassung auf. Und also sind sie dadurch verirrt. Ich sage verirrt, weil sie unserer unmittelbaren Wahrnehmung widerspricht. Und es gibt aber nichts Sichereres als unsere Wahrnehmung. Also dass manche Dinge böse sind und manche Dinge gut sind. Ich meine Einzelfälle. Die allgemeinen Formulierungen sind immer schwieriger. Es geht immer zuerst um die Einzelfälle. Also dass der Müller... Dass das Geld von dem Huber zurückbekommen soll, das ist wahr. Und das ist so eindeutig, so klar, so eine sichere Erkenntnis wie andere Dinge auch. Also es gehört zu den sichersten Dingen. Und deswegen ist die Auffassung, dass die Gerechtigkeit nichts mit Wahrheit zu tun hat oder irgendwie nur Gefühlssache wäre, völlig gegen die Rationalität, also gegen das, was wir wahrnehmen, gegen das, was wir spüren. Das ist eine Kopfgeburt. Oder woher auch immer das kommt, vielleicht hat es auch was mit Macht zu tun. Aber wir empfinden Gerechtigkeit von Kindesbeinen an und wir empfinden, dass es dort Wahrheiten gibt. Und das, so sage ich, das stimmt auch. Also ich sage Ihnen, trauen Sie Ihrem, also pflegen Sie, wir müssen natürlich alles kultivieren, unsere moralische Urteilskraft, aber wir sollten uns nicht darauf einlassen, dass das irgendwie Gefühl wäre, sollten wir uns nicht einreden lassen, sondern wir sollten unserem Rechtsempfinden trauen. Also kritisch hinterfragen immer, aber nicht einreden lassen, dass das alles irgendwie nur unser Gefühl sei und dass in Wirklichkeit der Staat das festlegt oder dass es kulturrelativ wäre oder sowas. Es gibt Gerechtigkeit und es gibt Wahrheit in der Gerechtigkeit. Und deshalb gibt es auch Gesetze, die ungerecht sind, weil es eben einen, wie man sagt, objektiven Maßstab gibt. Es gibt eine Wirklichkeit, Recht ist eine Art Wirklichkeit, das Gut und Böse ist eine Art Wirklichkeit. Und wenn ein Gesetz dagegen verstößt, wenn ein Gesetz Ihnen was vorschreibt, wozu es kein Recht hat, dann ist das Gesetz ein ungerechtes Gesetz. Und das ist nicht nur ein Gefühl von Ihnen, sondern das ist eben wahr. Es gibt ungerechte Gesetze und daran festzuhalten, das ist das Richtige und das Rationale. Nochmal zu den Gerichten. Wie funktionieren denn Gerichte? Weil wir kennen das ja von heute so, dass die Gerichte, was machen die heute? Die schauen in die Gesetze rein, die werden ja immer dicker und immer mehr und schauen dann ins Infektionsschutzgesetz und schauen genau, was da steht. Und wenn dann da steht, dass die Bedingungen erfüllt waren dafür, dass die Maßnahme, dass Verordnungen erlassen werden durften, so und so, und sie haben dann die Maske also nicht getragen und in dem Gesetz oder in der Verordnung, die durch das Gesetz gerechtfertigt ist, steht drin, Sie müssen das tragen, dann sind Sie halt zu verurteilen. Das heißt, grob gesagt, urteilen unsere Gerichte nach dem geschriebenen Gesetz. Die fragen nicht, was ist jetzt gerecht? Die fragen nicht, ist das Gesetz gerecht oder ungerecht, sondern die wollen einfach nur nachlesen, was da steht und wenden das an. Und ich werde in diesem Vortrag herausarbeiten, dass das überhaupt nicht das ist, was man ursprünglich unter Recht verstanden hat und nicht das ist, was Recht eigentlich ist. Gerichte sollten eigentlich, und so haben Gerichte angefangen und waren bis vor relativ kurzem so, Gerichte sollten eigentlich, wenn sie einen Fall vorgelegt bekommen, die richtige Lösung finden. Die sollten also nach der Wahrheit suchen. Das ist nicht im luftleeren Raum, das bezieht sich natürlich auf die früheren Gesetze, auf die früheren auf die früheren Entscheidungen, also auf das Rechtsempfinden und auf die Tradition. Der Richter macht das nicht im luftleeren Raum, er muss sein Urteil auch rechtfertigen durch frühere Urteile und durch frühere Erkenntnisse. Aber als eigentliches Ziel haben die Gerichte die richtige Lösung zu finden. Gerichte funktionieren dann gut, wenn sie die richtige Lösung finden. so, wie man sich das vorstellt oder so, wie Kinder es erwarten, wenn sie jetzt einen, vielleicht von den Eltern einen Urteilsspruch verlangen in einem Streitfall. Damit will ich, ich habe schon gesagt, also man braucht die Tradition und die Richtersprüche stellen immer eine Tradition dar und ein Richter rechtfertigt sein Urteil immer dadurch, dass er sich bezieht auf früheres Recht. Das hilft, weil man dann keinen willkürlichen Richtern ausgesetzt ist. Also ein Richter kann nicht auf einmal sagen, nein, Versprechen gelten von dem nicht, weil, ich weiß nicht was, aus der Sippe, die dürfen keine Versprechen geben oder das ist, die haben keine Eigentumsrechte, die haben ja Recht verwirrt. Also das, Richter sind schon an die vorangegangenen Sprüche gebunden, weil das ein Schutz vor Willkür darstellt. Also die Gerechtigkeit wird stückweise erkannt. Und dass man sie erkannt hat, gibt uns eine gewisse Sicherheit. Das ist das, zumindest wie man es die längste Zeit in Europa erkannt hat. Ich muss an der Stelle noch eins einfügen, ich habe jetzt ja gesagt, dass das Recht etwas ist, was man entdeckt. Das Wort habe ich vielleicht noch nicht gesagt, aber Recht ist eigentlich etwas, was man entdeckt. Also was wie in der Mathematik so ist, dass es da eine Wahrheit gibt. Es ist nicht etwas, was ein König beschließt oder ein Bundestag beschließt, sondern Recht ist im Kern etwas, was man findet. Und deswegen habe ich Beispiele genommen wie, ja, Sie haben einen Arbeitsvertrag und der Arbeitgeber zahlt Ihnen Ihren Lohn nicht. Da kann im Gesetz drinstehen, was will der, es ist einfach verkehrt, wenn der den Lohn nicht zahlt und er muss den Lohn zahlen und ein Gericht sollte das durchsetzen, dass er den Lohn tatsächlich bezahlt. Egal, was in dem Gesetz steht, wenn ein Gesetz was anderes sagen würde, wäre es eben ein ungerechtes Gesetz. Also Gerechtigkeit ist, wie man sagt, objektiv, ist nicht Gefühlssache. Aber ich muss es etwas modifizieren, weil das objektive Recht ist nicht so, dass es in allen Details festgelegt ist. Also es ist nicht so, wenn da ein Mörder vor dem Richter steht, dass er sozusagen nur tief genug nachdenken muss, dann weiß er, ob der jetzt 15 oder 16 Jahre ins Gefängnis gehen muss. Sondern das objektive Recht, das wahre Recht, lässt da einen Spielraum, wie was zu gestalten ist. Zum Beispiel beim Strafmaß oder auch, wie lange haben Sie Zeit, um eine Erbschaft auszuschlagen? Sie kriegen eine Nachricht, Sie sind als Erbe eingesetzt, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Erbschaft auszuschlagen und das haben Sie für eine gewisse Zeit. In Deutschland sind das 6 Wochen, weil sich das so entwickelt hat. Es hätten aber genauso 8 Wochen sein können oder ein halbes Jahr sein können. Das ist eben etwas, was der Mensch, die Menschen entscheiden können. Also nicht das ganze Recht ist objektiv, nicht um Einwänden auch vorzubeugen, sondern es gibt einen Spielraum. Und dieser Spielraum, der wird aber von Gerichten ausgefüllt. Also das ist am Anfang so ein Ermessen und wenn die Fälle neu auftreten, dann entscheiden die Richter so und so und sagen, naja, was wäre denn so eine angemessene Zeit? Man kann von dem verlangen, dass er innerhalb von 8 Wochen entscheidet, beispielsweise, ob er eine Erbschaft annimmt. Und wenn das dann ein Richter mal entschieden hat oder 10, dann beziehen sich spätere Richter darauf, dass der das so entschieden hat. Und so entsteht dann das Maß, wie lange der Zeit hat, um eine Erbschaft abzulehnen. Oder nehmen Sie Eigentumsverhältnisse. Unter welchen Umständen, wie genau muss das festgelegt sein, dass einem ein bestimmter Acker gehört? Gibt es da ein Grundbuch oder muss man da einen bestimmten Pflock einschlagen? Wie geschieht die Übergabe? Was muss da geschehen? Muss man es irgendjemandem sagen? Muss es Zeugen geben? 2 Zeugen? 3 Zeugen? Muss es ein Papierdokument geben? Das ist auch etwas, was sich in der Tradition, was in der Tradition entsteht. Das ist wichtig, das muss ich hier sagen, damit ich nicht den falschen Eindruck erwecke, dass die Gerechtigkeit rein objektiv ist, sondern da ist Tradition dabei und die Tradition, die wird durch die vorangegangenen Urteile ausgefüllt. Und jetzt muss ich hinzufügen, und das könnte, diese Spielräume, die könnten natürlich auch von einer Art Gesetzgeber ausgefüllt werden. Also wenn ein Gesetzgeber das nur machen würde, ein Fürst beispielsweise oder auch ein Parlament meinetwegen, dann wäre das etwas, wo man sagt, gut, also irgendwie müssen diese Spielräume im Recht ausgefüllt werden und wenn es eben so ist, das ist dann eben alles innerhalb des richtigen Rechtes, des wahren Rechtes. Und Sie haben vielleicht schon gespürt, was ich jetzt so geschildert habe, das klingt eben philosophischer und es klingt vor allem anders als das Recht heute. Weil heute ist das Recht eben so, dass es vom Parlament gemacht wird. Wir nennen es ja auch die Legislative und das heißt, die machen die Gesetze, also die machen nicht nur ein paar Gesetze, sondern alle Gesetze, sagt man so, sind jetzt so vom Staat gemacht. Und die Richter haben dann die Aufgabe, diese Rechte auszulegen. Ihre Aufgabe besteht praktisch nur noch, da vielleicht Lücken auszufüllen innerhalb der Gesetze, aber jetzt nicht mehr Lücken auszufüllen, wie ich es gerade geschildert habe, innerhalb der Waren, des Warenrechts, sondern innerhalb der Gesetze. Ich werde das nachher ausführen, dass da ein großer Kontrast sich auftut. Und das ist etwas, was ich Ihnen an diesem Vortrag vermitteln möchte. Also hier sehen wir, dass wir jetzt ganz woanders sind, als wir einmal waren. Und um das klarzustellen, möchte ich jetzt einmal darstellen, wie es im Mittelalter war, bei unseren Vorfahren. Und nochmal, die Vorstellung, die heute herrscht, also die auch die Bundesrepublik Deutschland prägt und im Gutteil auch im Grundgesetz so festgeschrieben ist, das ist die Vorstellung, dass die Gesetze Recht erschaffen. Der Bundestag erschafft die Gesetze und diese Gesetze, die stellen das Recht dar oder die erschaffen das Recht. Und wenn ein neues Gesetz erlassen wurde, dann ist das eben das Recht. Und wenn ein Infektionsschutzgesetz erlassen wird, dann ist das eben das Recht. Und was ich jetzt rausarbeiten möchte, ist Folgendes. Ich habe hier mehrere Forscher. Einer heißt Fritz Kern und der schrieb 1919 das Folgende. Für uns heute, also für uns heute im 20. Jahrhundert, hat das Recht, damit es gelte, nur eine einzige Eigenschaft nötig. Die unmittelbare oder mittelbare Einsetzung durch den Staat. Das heißt, Recht ist das, was der Staat befiehlt, auf eine bestimmte Weise, also auf die vorgesehene Weise. Dadurch, dass da ein Gesetzentwurf ist und das durch ein paar Lesungen durchgeht und dann ein Beschluss des Parlaments stattfindet. Das ist die heute herrschende Vorstellung. Die mittelalterlichen Rechte dagegen sind zwei andere Eigenschaften anstatt dieser einen wesentlich. Es ist altes Recht und es ist gutes Recht. Dagegen kann es das Merkmal der Einsetzung durch den Staat entbehren. Ohne jene zwei Eigenschaften des Alters und des Gutseins ist Recht kein Recht. Selbst wenn es vom Machthaber in aller Form eingesetzt sein sollte. Und Recht genannt wird, der hat also mit allen Brimborium da, zieht sich vielleicht Perücken an und sonst was und sagt, das ist jetzt das Recht, ich habe das gesetzt, ich von Gottes Gnaden und sonst wie. Der kann sagen, was er will, sagt der Text und sagt, der erkennt der mittelalterliche Mensch. Der kann zetern, wie er will, wenn er das Falsche als Recht verkündet, dann ist es kein Recht. Und noch dazu versündigt er sich und muss entfernt werden. Sein Frevel am Recht muss beendet werden. Also, damit will ich zeigen, dass das, was ich anfangs gesagt habe, so dass die Gerechtigkeit eigentlich, Recht und Gerechtigkeit eigentlich das Gleiche sind und dass wir das erkennen und dass es ein wahres Recht gibt. Da nenne ich Ihnen jetzt diese mittelalterlichen Autoren, um zu zeigen, dass das keine philosophische Träumerei ist, sondern noch vor ein paar Generationen, da war das auch die gängige Auffassung in der Rechtsprechung. Wie gesagt, ich sage natürlich nicht, dass damals immer das Recht durchgesetzt wurde und alles gerecht war. Ich spreche nur von den Ideen. Man hat wenigstens anerkannt, dass es das Recht gibt und dass es nicht gemacht wird von keinem König, von keinem Richter, von keinem Staat, sondern das Recht ist etwas zu Entdeckendes. Von den Details abgesehen. Altes Recht und gutes Recht, also gutes Recht heißt so gut wie wahr. Es muss einfach wahr sein. Es muss so sein. Also und alt, das ist eben eine Art Schutz. Also man sagt, es ist alt, weil jemand, der ein ganz neues Recht behauptet oder ein Richter, der ein ganz neuartiges Urteil fällt, also in eine ganz andere Richtung als bisher, der ist sehr gründlich zu prüfen bzw. es abzulehnen. Also eine Rechtsänderung kann es nicht geben, weil das eben unveränderliche Wahrheiten sind. Also die Grundsätze, die Art von Wahrheiten. Also wenn Mord einmal schlecht ist, ist es immer schlecht in ähnlichen Umständen. Also deswegen, das ist eine Art Schutz. Wenn jemand im Recht was ganz Neues bringt, ein Infektionsschutzgesetz gab es noch nie, da würde der mittelalterliche Mensch sagen, das ist kein Recht, das ist einfach, der befiehlt euch nur irgendetwas. Aber mit Recht hat das nichts zu tun und in so und so vielen Jahrhunderten vorher gab es nichts dergleichen, was man irgendwie als Recht anerkannt hatte. Das zeigt mit hoher Sicherheit, dass es sich hier nicht um Recht handelt, sondern um Willkür des Herrschers. Also Sie spüren schon, oder Sie denken sich vielleicht, dieses Recht, so wie ich es jetzt geschildert habe, aus philosophischer Sicht und aus Sicht des gesunden Menschenverstandes und jetzt dann auch aus dem Mittelalter, das ist natürlich ein Recht, das jemandem, der herrschen möchte und der mehr herrschen möchte, als nur, dass er sozusagen ein bisschen, der über andere herrschen möchte und vielleicht auch ihr Geld möchte, der über sie bestimmen möchte, für den ist das Recht natürlich sehr störend. Weil er kann dann auf einmal nicht mehr das tun, was er will. Er kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt hier eingesetzt, ich bin der Fürst und ich darf jetzt so und so und das Gesetz bin ich und ich sage das jetzt so und deshalb gehört die Hälfte von dem Acker jetzt mir. Das geht eben nicht, weil das echte Recht so ist, dass jeder Mensch, auch jeder Fürst, jeder Staat unter diesem Recht steht. Das ist rein begrifflich schon klar, genauso wie man die Mathematik nicht abschaffen kann oder verändern kann, so kann man das Recht nicht verändern und so kann auch kein Fürst das Recht ändern. Weiter Fritz Kern, nicht der Staat, sondern Gott ist der Anfang alles Rechts. Das Recht ist ein Stück der Weltordnung, es ist unerschütterlich. Es kann gebeugt, gefälscht werden, aber dann stellt es sich selbst wieder her und zerschmettert zuletzt doch den Missetäter, der es antastete. Hat irgendwer, ein Volksgenosse oder gar die Obrigkeit, ein Recht geschaffen, also etwas, was er Recht nennt, welches einem guten alten Herkommen widerspricht, und dieses Herkommen wird zweifelsfrei, etwa durch Aussage bejahter Zeugen oder durch Vorbringen einer Königsurkunde erwiesen, so war jenes neu geschaffene Recht kein Recht, sondern Unrecht, nicht Usus, sondern Abusus, und es ist Pflicht, jedes Rechtsgenossen der Obrigkeit wie des gemeinen Mannes das verdunkelte gute alte Recht wiederherzustellen. Der gemeine Mann, ebenso wie die Obrigkeit, ist dem Recht verpflichtet und berufen, an seiner Wiederaufrichtung teilzunehmen. Fritz Kern hat auch ein Buch geschrieben über das Widerstandsrecht im frühen Mittelalter und das ist eben genauso. Es stellt sich ja diese Frage des Gehorsams und in den letzten Jahren hat sich auch in Deutschland besonders stark gestellt. Der Staat erlässt Gesetze und das Rechtswesen legt einfach nur diese Gesetze aus, ignoriert selbst, also wenn Ärzte dann zum Beispiel offensichtlich nach ihrem Wissen und Gewissen gehandelt haben und nach ihrem Eid und so. Das interessiert dann die Richter gar nicht, sondern es wird einfach hart dieses neu gemachte Gesetz umgesetzt und es wird Gehorsam verlangt. Ganz strikter Gehorsam, ein ganz plattes, autoritäres System ist das. Da gibt es nichts mehr von Gewissensfreiheit oder so, wird nur vom Tisch gewischt. Nein, es wird Gehorsam gefordert und das ist das, wo der mittelalterliche Mensch, wie auch der Verstand sagt, Gehorsamsprinzip, also Befehl und Gehorsam ist was anderes als das Recht. Es gibt einen Platz, wo Befehl und Gehorsam ihren Platz haben. Also wenn Sie in einem Arbeitsverhältnis sind, der Arbeitgeber kann dann dem Angestellten etwas befehlen. Und wenn das innerhalb der vereinbarten Aufgaben ist, dann ist das seine Pflicht, das zu tun. Und genauso können Eltern, also etwas anders, können Eltern ihren Kindern auch gewisse Dinge vorschreiben. Als Eltern haben sie da gewisse Rechte und da gibt es Gehorsam und Befehl. Aber so ein allgemeines also Befehlsrecht und Gehorsamspflicht dem Staat gegenüber einfach so praktisch alles zu tun. Der Staat sagt jetzt, du musst jetzt eine Maske tragen, dann muss man das tun. Das ist zumindest dem Denken des Mittelalters und ich würde sagen, jedem, jetzt hätte ich beinahe das Wort aufgeklärt verwendet, also jedem denkenden Menschen völlig klar, das geht nicht. Also bloß weil die das sagen, der äußert da Töne oder produziert da ein Papier, hat da Lesungen gemacht und eine Abstimmung im Bundestag, ja, wieso soll ich deshalb eine Maske tragen? Also man kann auch sagen, deshalb, weil ich die Strafe vermeiden will, aber Recht, also das Recht ist eben unverfügbar und nur unter ganz bestimmten Umständen erzeugen Äußerungen eine Pflicht. Aber bloß weil irgendein Bundestag sagt, die müssen jetzt eine Maske tragen, wieso soll das ein Recht hervorbringen? Und es ist eben so, hier, das ist der Fall, der eben bei Obrigkeit, also bei Menschen, die herrschen wollen, oft auftritt. Die wollen oft mehr herrschen, als es angemessen ist. Da sagt der Verstand und der mittelalterliche Mensch, wenn ein Herrscher sich also erdreistet, einen Befehl als Recht auszugeben, und das ist überhaupt kein Recht, dann muss er entfernt werden. Das ist, weil das, dann gerät die ganze Ordnung aus den Fugen. Das ist sozusagen das Schlimmste, was geschehen kann. Und von wegen Obrigkeit, das kann ja sein, der ist Fürst und so etwas. Aber das geht nicht, dass der einfach das wegnimmt oder so etwas befiehlt. Das ist eben Unrecht. Also dieses Recht, um diesen Rechtsbegriff geht es. Mir geht es darum, dass wir das wahre Recht wahrnehmen wieder, weil es im heutigen Staatswesen verdunkelt ist, weil der Staat sich selber an die Stelle des Rechtes und Gottes gesetzt hat. Gott wird am Anfang erwähnt. Das muss ich kurz erläutern. Wir können auch in der Diskussion noch eingehen. Was hat Gott mit dem Recht zu tun? Also Gott ist der Anfang alles Rechts, steht da. Also es ist ja nicht einmal so, gemäß dem Christentum zumindest, dass das Recht durch Gottes Befehle entstünde, sondern es ist ja so, dass der christliche Gott gut ist. Also der christliche Gott ist nicht ein Bandenchef, der einfach tun kann, was er will und was er macht, ist eben Recht, sondern Gott ist im christlichen Verständnis einer, der seinem Wesen nach gut ist. So dass man eher sagen müsste, das Recht und die Gerechtigkeit ist eigentlich ein Teil Gottes. Er hält sich selbst dran. Also es ist zwar nicht etwas, wo er drunter steht, aber er hält sich selbst dran. Es ist in seinem Wesen verankert, so dass es nicht einmal so ist, dass Gott das Recht verändern könnte. Also gewisse Dinge, Gott kann es auch nicht gut machen, sagen wir mal, Kinder zu foltern. Das würde Gott nicht tun, das könnte Gott auch nicht. Also das Recht ist praktisch noch unveränderlicher. Es ist ein Teil, wenn man so will, ein Teil des Wesens Gottes. Nur um diese Verbindung mit Gott hier richtig zu stellen, die Vorstellung ist nicht einmal, dass Gott der oberste Gesetzgeber ist, sondern es ist strikt so, das Recht wird nicht gegeben. Also Gott kann Gesetze erlassen, er könnte Vorschriften machen, wenn er sich so klar äußert, aber so im Großen und Ganzen das Recht ist etwas, was auch Gott nicht durch Befehl hervorbringt. Das Recht ist überhaupt nicht gemacht, nicht einmal von Gott, geschweige denn von einem Menschen. Aber es hat eben mit Gott zu tun, es ist eben irgendwie in Gott verankert. Man hat im Christentum oft gesagt, es ist eben ein Teil des Bewusstseins Gottes oder des Geistes Gottes. Aber es hat irgendwie mit Gott zu tun, aber nicht so, dass Gott eben der Gesetzgeber wäre, sondern das Recht ist überhaupt nicht gegeben. Noch ein paar mehr Zitate. Ich bringe Ihnen diese Zitate, damit wir lernen, wo wir herkommen, was unsere eigenen Vorfahren über das Recht gedacht haben. Und auch um zu belegen, dass diese Vorstellung, dass es das Recht objektiv ist, dass das keine philosophische Traumtänzerei ist, sondern dass das wirklich aus dem Recht kommt, also aus dem angewandten Recht unserer Vorfahren und dass es mehr der heutige Umgang mit dem Recht das ist, was eine Fehlentwicklung ist. Ein anderer Forscher, Otto Fossler, schrieb, für das Mittelalter ist nicht der Staat souverän, sondern das Recht, die Gerechtigkeit. Souverän. Was heißt souverän? Ja, also einen Herrscher nennt man souverän, wenn er unter keinem anderen Herrscher steht. Ein Land nennt man souverän, wenn es unter keinem anderen Land steht oder unter keinem Herrscher steht und gewisse Dinge selbst entscheiden kann. Es gibt ja eine Diskussion darüber, ob Deutschland souverän ist. Das hat dann damit zu tun, ob es unter der Herrschaft anderer steht. Und wie ist das gemeint mit dem Staat souverän? Also hier ist die Frage, dann ist der Staat souverän oder das Recht? Und in der heutigen Bundesrepublik, in dem Verständnis oder überhaupt in den modernen Staaten ist das so, also in den heutigen Staaten, da behauptet der Staat, dass der Staat souverän ist und das Recht macht. Und das Recht ist einfach nur erschaffen vom Staat. Und die Gegenvorstellung, die, wie ich meine, die richtige ist und die im Mittelalter auch anerkannt war, ist die, dass das Recht souverän ist. Das Recht herrscht, das Recht bleibt, wie es ist, das Recht kann niemand ändern. Und das nennt man Rechtssouveränität. Und das ist ungefähr das, was man auch mit der englischen Klausel Rule of Law gemeint hat. Das kennen Sie vielleicht. Rule of Law heißt nicht, dass einfach mit Gesetzen geherrscht wird, sondern es ist auch dieses Recht, was eben unverfügbar ist. Der Staat ist nur die Schöpfung, der Diener des Rechts und die Gerechtigkeit seiner Aufgabe und der Gerechtigkeit. Seine Aufgabe ist es, das Recht zu schützen und zu schirmen gegen das immer drohende Unrecht. Er kann aber nicht selbst Recht schaffen oder setzen. Ebenso wenig natürlich Recht abschaffen oder verletzen, denn das hieße die Gerechtigkeit selbst abschaffen und verletzen. Es wäre absurd und Sünde und wäre eine Auflehnung gegen Gott, der allein Recht schafft. Also, es wird ja auch zum Ausdruck gebracht, dass wenn jemand oder der Staat das Recht verletzt, also es gibt natürlich Rechtsverletzungen, einfach wenn jemand stiehlt oder schlägt oder mordet, das ist Rechtsverletzung, sozusagen der einfach die einzelne Schandtat. Aber eine Kategorie höher und in gewisser Weise schlimmer ist es, wenn jemand, also ein Herrscher, ein König, ein Fürst oder ein Staat der heutigen Art, sich erdreistet zu sagen, er könne Recht machen und dann übergriffig wird oder auch Dinge befiehlt, also erstens Dinge befiehlt, die zu befehlen er kein Recht hat, oder Dinge mit Gesetz, also angeblich nach angeblichem Recht durchsetzt, die in Wirklichkeit Straftaten, Verbrechen sind, zum Beispiel wenn er ihnen Geld wegnimmt. Dann versündigt er sich nicht nur durch den schlechten Akt an sich des Stehlens, sondern noch zusätzlich macht er die Schuld noch schlimmer und den Frevel noch größer, indem er auch noch behauptet, das sei das Recht und indem er kein anderes Recht anerkennt. Also die bis vor relativ kurzem in unserer Geschichte haben auch Könige anerkannt, dass sie natürlich unter Gott stehen, unter dem göttlichen Recht stehen. Gehen Sie mal in München in der Residenz ins Gerechtigkeitszimmer. Dort sehen Sie im Deckengemälde die irdische Gerechtigkeit dargestellt. Ich glaube, wahrscheinlich mit einem Richter und mit einer Waage. Und dann sehen Sie daneben und darüber, also es ist ausgedrückt, dass es darüber steht, sehen Sie die himmlische Gerechtigkeit oder die wahre Gerechtigkeit. Also ein König, selbst wenn er ungerecht gehandelt hat, hat wenigstens sich dazu bekennen müssen, hat wenigstens mit den Lippen bekennen müssen, dass es eine Gerechtigkeit, die über ihm steht. Und erst vor relativ kurzem sind wir in den Zustand geraten, wo der Staat völlig leugnet, dass es ein Recht, also nicht nur erdreistet er sich, Gesetze zu machen, er bestreitet überhaupt vollkommen, dass es eine Gerechtigkeit gibt, die über ihm steht, ist oder von ihm unabhängig ist. Und er tut das natürlich, damit die Menschen möglichst vergessen, dass es diese andere Gerechtigkeit gibt. Der Staat, der sich selber an die Stelle des Rechtes setzt, der also behauptet, ich mache das Recht, der will ja völlige Kontrolle haben und er will dieses lästige Recht, das in den Jahrhunderten davor immer ihm entgegengehalten wurde, das will er ganz aus dem Weg schaffen. Aus dem Weg schaffen heißt, er will es aus dem Rechtswesen rausschaffen, dass die Richter nicht mehr danach fragen. Und er will es auch aus den Köpfen der Bürger rausschaffen, aus ihren Köpfen, damit die nicht mehr anfangen, immer den Staat an der richtigen Gerechtigkeit zu messen. Weil sonst fangen die auf einmal an, Moment mal, das ist ja mein Geld, das ist ja Diebstahl, was der macht. Der will die Bürger daran gewöhnen, ja, wenn der Staat das macht, das ist Steuer, das muss der natürlich festlegen. Ist dann halt so 30%, 40%, 50%, bisschen viel, aber kein Unrecht. Also er will die Menschen davon abhalten, wirklich rechtliche und moralische Kategorien auf seine Schandhandlungen anzuwenden, die aber völlig zutreffend wären. Also es ist ein Umerziehungsprozess. Und natürlich will er die Richter, das Rechtswesen muss er auch so umpolen, weil wenn die Richter, solange die Richter noch urteilen, was weiß ich, Steuern dürfen so und so hoch sein, die waren noch nie höher als 10%, oder wenn er sagt, der Staat hat kein Recht einzugreifen, ich weiß nicht, wie die Kinder beschult werden oder halt Masken tragen, dann ist das eine Grenze für den Staat, die ihm lästig ist. Deswegen versucht er, das Recht ganz beiseite zu schaffen und das hat er eben jetzt in Vollendung geschafft. Also eine Auflehnung gegen Gott, der allein Recht schafft, und ich habe hinzugefügt, selbst Gott hat das Recht nicht erschaffen, sondern es ist eher ein Teil von ihm. Aber es hat schon was mit einer Auflehnung gegen Gott zu tun, wenn der Staat behauptet, er könne Recht machen und kein höheres Recht anerkennt, weil er doch Gott spielen will. Also das ist so, er will Gott spielen, aber er will dann einen schlechten Gott spielen. Also ein Gott, der gar nicht so gut ist wie der echte Gott, sondern wenn ein Mensch Gott spielen will, dann will er ja nicht ein guter Gott sein, sondern dann will er ja nur die Macht Gottes haben, ohne die Bindung an die Gerechtigkeit. Also wenn der Mensch auch zum Beispiel Gott spielen will, indem er andere Kreaturen schafft, indem er also übergriffig wird, dann will er ja nicht sein wie der christliche gute Gott, sondern er will ungebunden sein. Er will alle Macht und tun können, was er will und allen befehlen und das, was er befiehlt, das soll getan werden. Ist also ein schlechter Gott. Und so macht sich der heutige Staat eben zu Gott und erkennt nicht das Recht und den wahren Gott an. Noch ein anderer Forscher, um uns das klar zu machen, wie präsent und stark wirklich dieses Rechtsverständnis war, dass das Recht als ungemacht ansieht. Immer vielleicht die Vorstellung behalten, das Recht ist etwas zu Entdeckendes. Das Wort Entdecken drückt ziemlich gut das aus, was das richtige und das traditionelle Rechtsverständnis ausdrückt. Entdecken im Unterschied von gemacht. Das Auftauchen des Phänomens der Gesetzgebung. Gesetzgebung. Jetzt kommen wir dahin zu fragen, wann hat eigentlich der Mensch angefangen zu behaupten, dass er Recht machen kann? Weil es eben ursprünglich gar nicht so angenommen wurde. Das Auftauchen des Phänomens der Rechtsgesetzgebung bedeutet in der Menschheitsgeschichte die Erfindung der Kunst, Recht zu Unrecht zu machen. Bis dahin hatte man geglaubt, Recht nicht setzen, sondern nur anwenden zu können, als etwas, das seit jeher war. An dieser Vorstellung gemessen ist die Erfindung der Gesetzgebung vielleicht die folgenschwerste gewesen, die je gemacht wurde. Folgenschwerer als die des Feuers oder des Schießpulvers, denn am stärksten von allen hat sie das Schicksal des Menschen in seine Hand gelegt. Also erstmal meint er hiermit, dass es ein ungeheuerlicher Schritt ist zu dem Zustand, wo ein Herrscher oder ein Staat behauptet, er könne das Recht machen. Das ist eine unglaubliche Veränderung, weil das dieses Recht, das man immer so als Leitlinie im Auge hatte und das dem, der Unrecht leidet, wenigstens noch als Hoffnung vor Augen war, wenn man das ersetzt durch Gesetzgebung, dann ändert sich alles und dann hat eben die Diktatur freien Lauf. Also dann ist die größte Grenze, die ein Herrscher in seinem Herrschaftsstreben hat, gefallen. Zwei Erläuterungen hierzu. Erstens will ich was dazu sagen, wie das mit der Schriftlichkeit von Gesetzen ist. Also nicht jedes schriftliche Gesetz, nicht jedes Niederschreiben von Gesetzen ist so ein Akt der Gesetzgebung, sondern wo man Gesetze angefangen hat, schriftlich zu formulieren in Europa, da hat man nicht gemeint, dass dadurch Recht gemacht wird, sondern man hat gemeint, dass man das Recht, welches über Jahrhunderte hinweg erkannt wurde, verschriftlicht, also schriftlich wiedergibt. Es war mehr eine Wiedergabe dessen, was man als Recht erkannt hat. Und das können Sie also, wenn Sie das erforschen, wie Verschriftlichung stattgefunden hat, das war das allgemeine Verständnis, das ist, das Niederschreiben heißt noch nicht, dass es eine Rechtschaffung ist, sondern es ist eine Niederschreibung des erkannten Rechtes. Und das andere ist natürlich, Gesetzgebung ist nicht gleich Gesetzgebung. Wenn, wie gesagt, Gesetzgebung nur Details festschreibt, wo das wahre Recht einen Spielraum lässt, beispielsweise wenn es ein Strafmaß festschreibt, dann ist es auch noch keine Verletzung des objektiven Rechtes, sondern nur ein Prozedere. Und ob man dann besser mit schriftlichen Recht, also ob man ein Rechtswesen besser mit schriftlichen Gesetzen betreibt, wie wir das in der deutschen Tradition haben, oder ob man ein Rechtswesen dadurch betreibt, dass die Richter immer auf frühere Urteile sich beziehen, wie das im englischen Common Law der Fall ist, das funktioniert beides, das kann man beides machen. Beides ist aber ausgerichtet auf das wahre Recht. Wenn Sie das bürgerliche Gesetzbuch so aufschlagen und die ersten Paragraphen darin lesen, da stehen auch ganz einfache Sätze drin. Das habe ich hier nicht, das Zitat nicht, aber da steht drin, die Strafe für Mord, oder vielleicht ist die Tat noch genauer definiert, sind 10 bis 20 Jahre oder irgend so etwas. Oder Zuchthaus nicht unter so und so. Das ist so, was ist da festgelegt. Und wenn es das ist eindeutig das, was ich als Detail innerhalb des Spielraums des wahren Rechtes bezeichnet habe, das Strafmaß. Und will sagen, nicht jedes niedergeschriebene Gesetz ist gleich eine Verletzung des Rechtes, so wie es vorher geschildert war. Aber der heutige Zustand, wo der Staat also behauptet, dass das Recht überhaupt nicht gemacht ist und dass er beliebig Recht machen kann, das ist eine eindeutige Verletzung der beschriebenen Art. Ein historischer Hinweis, wann ist das vielleicht entstanden? Ein Forscher sagt hier, die Behauptung, alles Recht sei die Anordnung eines Souveräns, also Herrschers, Parlament oder König, ist ein Postulat, das aus der demokratischen Ideologie der Französischen Revolution, der zufolge alles Recht von den ordnungsgemäß gewählten Volksvertretern ausgehen muss, entstand. So als historische Einordnung ist das richtig. Der Bruch weg vom wahren Recht zum jetzigen Zustand, wo der Staat alles festlegt, der ist wohl vor allem durch die Französische Revolution gekommen. Und das ist dann so dargestellt geworden, dass man sagt, ja, das Volk muss das jetzt entscheiden und das Volk gibt dann dem Herrscher die Macht. Und die Folge davon war, dass man damit einen Herrscher eingerichtet hat, der viel stärker und absolutistischer war, als vorher Herrscher es je waren. Gut, vorher gab es schon den Absolutismus. Absolutismus nennt man die Entwicklung, dass Könige behaupten, selber Recht machen zu können. Also Absolutismus ist schon eine Entwicklung in diese genannte Richtung, die falsch ist und zum Frevel führt. Und die Französische Revolution hat aber einen Herrscher geschaffen, nämlich dann das Parlament und der zusammenhängende Staat, der eben viel unbegrenztere Rechte hatte, als es die Herrscher vorher jemals hatten, weil das Recht als Ganzes auf einmal als kontrollierendes, als Grenze, als unverrückbare, unverfügbare Grenze also abgeschafft wurde in dem Sinn, dass man sie nicht mehr anerkannt hat und bestritten hat und versucht hat, aus den Köpfen der Richter und der Menschen zu vertreiben. Also wir sind gekommen von der Vorstellung unserer Vorfahren, dass das Recht nicht gemacht werden kann, zu der Vorstellung, dass es kein Recht geben kann und kein Recht gibt, außer das, das von Menschen gemacht ist. Und das ist eine enorme Entwicklung. Das ist ein Kontrast, den wir uns vor Augen führen sollten. Und das wurde natürlich mit dem Wort Fortschritt bezeichnet. Also Französische Revolution, da hat man so begonnen, alles, also die bestimmte Entwicklung, die gewünschte, also die Entwicklung, die von diesen Bewegungen vorangetrieben wurde, die haben sich groß als fortschrittlich dargestellt, als Fortschritt. Und im Großen und Ganzen ist das, was man als Fortschritt dargestellt hat, genau diese Entwicklung weg vom wahren Recht hin zum allmächtigen Staat, der über dem Recht steht. Also wir haben diesen Kontrast auf der einen Seite. Sie haben praktisch zwei Ordnungsprinzipien, wie das menschliche Zusammenleben geordnet sein kann. Sie haben auf der einen Seite das Recht, das unsichtbar ist und wo Sie Gerichte haben, welche versuchen, dieses Recht zu finden und zu sprechen und durchzusetzen. Und der Gegenentwurf ist, dass Sie eine Ordnung dadurch erzeugen, dass jemand befiehlt. Also es gibt die Vorstellung, dass jemand muss ja die Regeln festlegen. Jemand muss ja herrschen, sonst geht es drunter und drüber. Und das sagen manche Menschen, weil sie gerne herrschen, und manche Menschen sagen es, weil sie so denken, weil sie das wahre Recht nicht anerkennen, weil sie so autoritäre Typen sind. Also das ist etwas, wo es sich lohnt, immer hinzuschauen. Ist das hier ein autoritärer Weg oder ist es einer, der zum Recht führt? Und so können Sie die Zeit heute analysieren, schauen, was herrscht wieder: Autorität, Befehl, Gehorsam oder wird das Recht durchgesetzt? Also richtet man sich nach dem Recht, erkennt man das Recht an? Und unser Zustand ist der, dass der Staat das Recht ersetzt hat durch seine Befehle, die nennt er Recht. Also wir haben einen Staat, der sagt, müssen Masken aufgezogen werden und gibt seinen Behörden dann Anweisungen, das durchzusetzen und umzusetzen. Und das nennt er dann nicht einmal nur einen Befehl oder eine Verordnung, sondern er nennt es sogar also Recht und dann Gesetz und Straftat. Und er hebt es sogar dann über die Ordnungswidrigkeit hinaus, sodass dann in den letzten Jahren ja auch viele, die diesen willkürlichen und ungerechtfertigten Befehlen des Staates widerstanden haben, die waren auf einmal nicht nur welche, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben oder sich Verordnungen widersetzt haben, sondern die waren auf einmal auch noch Straftäter, sodass der Staat also auch das Vokabular der Gerechtigkeit voll angewandt hat und sich zu eigen gemacht hat und diejenigen, die ihm nicht gehorcht haben, mit der ganzen begrifflichen Macht der Moral und der Gerechtigkeit dann überschüttet haben. Also so ist die Entwicklung gewesen. Statt dem Recht herrscht der Staat mit Befehlen. Das Recht herrscht nicht mehr, das Recht ist nicht souverän, sondern der Staat ist souverän. Und in diesem Zustand sind wir in ziemlicher Perfektion angekommen. Schauen wir uns mal kurz an, wie das jetzt aussieht mit der Bundesrepublik Deutschland. Was haben wir da für eine Ordnung? Wie sieht das da aus? Da finden wir was ganz Interessantes. Auf das ich Sie gleich hinweisen werde. Also in der Bundesrepublik Deutschland ist das Parlament also Gesetzgeber. Die Abgeordneten sollen die Gesetze machen. Und die Vorstellung ist wohl so, dass die das nach ihrem Gewissen machen sollen. Also die haben ja ein freies Mandat, nicht ein imperatives Mandat. Die sollen nicht einfach nur das umsetzen, was ihnen die Bürger in ihrem Wahlkreis gesagt haben, sondern die sollen nach ihrem Gewissen und nach ihrem Verstand Gesetze machen. Das, ja, also da sieht man sozusagen, es ist ein guter Gedanke drin. Also da steckt noch ein bisschen der Gedanke drin, sie müssen eigentlich die Gesetze richtig machen. Und dann haben wir so, wird gesagt, wir hätten das, was man Gewaltenteilung nennt, also die Trennung von Judikative, Exekutive und Legislative, weil das recht einleuchtend ist, wenn man eine Regierung hat und die kann selber die Gesetze machen, dann bekommen ihre Befehle unglaubliche Macht. Und wenn sie dann noch die Judikative selbst betreibt, dann hat man überhaupt keine, dann kann man sich nicht mal mehr an den vom Staat verkorksten Gesetzen irgendwie retten und dadurch Schutz gewinnen, sondern dann ist alles in einer Hand und dann ist das die perfekte Diktatur. Das soll nicht so sein oder das sei nicht so, sagt man, sondern wir hätten Gewaltenteilung. Judikative, die Regierung ist was anderes als das Parlament und das Parlament ist was anderes als die Gerichte. Interessant ist, dass das Grundgesetz natürliche Rechte anerkennt oder Naturrecht. Das Wort Naturrecht, das hat jetzt nichts mit Wald und Tieren zu tun, sondern natürlich heißt hier nur nicht vom Menschen gemacht. Natürliche Rechte sind Rechte, die nicht vom Menschen gemacht sind. Und das Grundgesetz erkennt an, dass es die gibt. Zum Beispiel sagt es ausdrücklich im Artikel 6, Zitat, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Da haben Sie das Wort natürliche Rechte. Also natürliches Recht, das ist das. Das erkennt es an, steht da. Also man muss sagen, es ist anerkannt, dass es die gibt. Und auch im Begriff der Grundrechte, der ebenfalls in den ersten Artikeln des Grundgesetzes vorkommt, da ist wohl das Gleiche gemeint. Da steht zum Beispiel in Artikel 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Und da gibt es dann das Bundesverfassungsgericht, das soll dann verhindern, dass, weil es ja einen Gesetzgeber gibt, muss man dann verhindern, dass der Gesetze macht, die also nicht richtig sind. Das ist also anerkannt, dass es nicht richtige Gesetze geben könnte. Und das soll das Bundesverfassungsgericht verhindern. Und es soll dann daran also sicherstellen, dass es die Grundrechte, dass diese Gesetze nicht die Grundrechte verletzen. Wenn wir uns das nun ansehen, wie es funktioniert, da haben Sie wahrscheinlich alle Ihre Erfahrungen und Ihre Meinungen. Ich würde mal so ganz allgemein sagen, wenn man ein Staatswesen, also einen Staat, so Institutionen mit Regeln und Behörden und Angestellten schafft, und Politikern und so Zuständigkeiten, wenn man so ein Staatswesen schafft und ihm die Möglichkeit gibt, beliebige Gesetze zu erlassen, weitgehend beliebige Gesetze zu erlassen, dann, so meine ich, wird früher oder später ein stehlender und freiheitraubender Staat entstehen. Das kann natürlich eine Weile lang gut gehen, zumindest in manchen Bereichen des Lebens, aber früher oder später ist das einfach zu verlockend, wenn Sie einen Staat da in die Existenz gebracht haben. Der hat so eine Verfassung und so eine, also dadurch umgesetzte Ordnung und Behörden und so, und da kann man Gesetze machen, die einfach so sagen, jetzt sind die Steuern nicht mehr 10%, sondern 20%. Einfach so, das ist dann das Gesetz und dann ist das das Recht und dann gibt es da keinen Widerspruch. Und wer widerspricht oder sich dem widersetzt, ist gleich Straftäter, kommt gleich ins Gefängnis. Wenn Sie so eine mächtige Institution schaffen, dann zieht das die Mächtigen des ganzen Universums magisch an. Also keiner, der nach Macht strebt und nach Reichtum strebt, nach Herrschaft strebt, wird das einfach diese Chance unbeachtet lassen, sondern die werden daran arbeiten, dass sie so diese Institutionen übernehmen, damit sie das Gesetzgebungswesen übernehmen können, sodass es zu ihren Gunsten urteilt. Und sodass eigentlich schon in der Anlage eines solchen Staates es vorauszusehen war, dass dadurch ein stehlender und ein freiheitraubender Staat entsteht. Das war einfach, das ist schon so, das war zu optimistisch, zu naiv, dass man sagt, ich mache den Staat und die werden aber sicher nur nach ihrem Gewissen urteilen und die werden dann sicher sich an die Grundrechte halten, denn die stehen ja da und da gibt es ein Verfassungsgericht. Also Gerichte sind dann halt in diesem Gebilde auch staatlich. Es sind staatliche, man sagt, es ist eine Gewaltenteilung, aber es sind staatliche Gerichte. Die Richter sind vom Staat bezahlt, die werden vom Staat eingesetzt. Und deshalb im zivilen Bereich, wenn Sie gegen Ihren Nachbarn klagen, da kriegen Sie manchmal recht, weil da im BGB natürlich auch viele richtige Einsichten drinstehen. Aber wenn es dann gegen den Staat geht, dann ist ganz schlecht, weil erstens werden nur die Richter eingesetzt, die da also hinpassen. Und ein Richter, der jetzt da gegen den Staat urteilt, dessen Karriere ist nicht so besonders aussichtsreich. Also die... Das wird, und das Bundesverfassungsgericht ist noch dazu politisch besetzt. Also da ist überhaupt nichts, nicht einmal wer mit juristischer Qualifikation viel zu holen. Also da sind die Anreize völlig anders, also völlig so, dass sie nicht die Gerechtigkeit wahren können. Hinzu kommt dann noch, dass die Staatsanwälte dem Minister unterstehen, was nicht einmal in allen Ländern so ist, das ist besonders ungünstig in Deutschland. Also das können Sie jetzt auch beobachten, wie das sich in der Corona-Krise und jetzt noch auswirkt und dazu führt, dass also beispielsweise Ärzte, die nach ihrem Wissen und Gewissen gehandelt haben, jetzt immer noch hart bestraft werden. Also so ein Rechtswesen kann, was den Staat betrifft, nicht funktionieren. Und eine Gewaltenteilung ist das natürlich auch nicht. Der Dienstweg zwischen Regierung und Parlament ist natürlich sehr kurz durch die Parteien und überhaupt durch das ganze Gefüge. Das ist völlig abwegig, dass die Parlamentarier dann nach ihrem Gewissen urteilen würden, sondern die stecken in Parteizwängen drin und in Netzwerken drin. Da hat die Wahrheit, das wahre Recht, hat dort keine Chance, sich durchzusetzen. Letzte Frage dazu, warum werden eigentlich vom Grundgesetz nur die Grundrechte geschützt? Also das ist ja, warum hat man diese Teilung eingeführt zwischen Rechten und Grundrechten? Also wieso ist die Religionsfreiheit zu dem Papier nach geschützt, aber sonst mein Recht nicht, also insbesondere mein Eigentumsrecht. Eigentumsrecht ist ein besonders klarer Fall und besonders interessanter Fall. Was sagt denn das Grundgesetz über das Eigentumsrecht? Eigentumsrecht immerhin dem Menschen besonders eingängig, weil er hat vielleicht einen Lohn bekommen, das ist dann seines, oder er hat was geschenkt bekommen oder hat es ererbt. Da weiß jeder Mensch sehr genau, das ist meines. Wenn ihm das jetzt jemand wegnimmt, ist das Diebstahl. Und es ist im 10 Geboten auch noch direkt bekräftigt, durch das du sollst nicht stehlen. Es ist noch flankiert durch das Neidverbot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Es sind dann auch noch verschiedene Güter, Weib, Kind, Tier und so weiter aufgeführt. Also Eigentumsrechte wären eigentlich die offensichtlichsten. Sie sind auch recht gut. Also es gibt natürlich Zweifelsfälle, das ist klar, aber um die geht es nicht. Es geht darum, dass wenn etwas klaren Falles mein Eigentum ist, weil ich es verdient habe oder geschenkt bekommen habe, dass es meins ist, dass es mir keiner wegnehmen darf. Aber das kommt bei den Grundrechten gar nicht vor, sondern stattdessen haben wir den Artikel 14, der sagt, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Gut. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Und die Gesetze sind die, die das Parlament macht. Und das heißt, der Staat macht einfach die Gesetze. Und dann macht er eben Gesetz, dass es so und so ist. Das heißt, durch einen Gesetzesbeschluss, wenn das natürlich die Gesetze wären, wie man sie im Mittelalter verstanden hat, dann wäre es natürlich ein Schutz. Aber da das die Gesetze sind, die der Staat einfach durch Parlamentsbeschluss macht, ist es überhaupt kein Eigentumsrecht. Also es ist überhaupt kein Schutz da. Und der Staat kann einfach wegnehmen, wenn er will. Also wenn er dann die nötigen Mehrheiten und so, wenn er das so organisiert. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Das ist sehr beruhigend, dass man Wobei, wenn jemand mir mein Geld wegnimmt und den anderen gibt, ist das natürlich auch zum Wohle der Allgemeinheit. Zu meinem Schaden und zum Wohle der Allgemeinheit. Also Wohle der Allgemeinheit, da können Sie alles mit rechtfertigen. Und das Muster ist ja immer, dass der Staat irgendein hohes Ziel, entweder eine Katastrophe oder ein hohes Ziel vorträgt und sagt, jetzt haben wir also Klima oder Pandemie oder irgendwo oder Krieg und deshalb muss jetzt so und so müssen die Rechte eingeschränkt werden. War nicht so gemeint mit den Grundrechten, müssen wir jetzt doch anders machen, weil jetzt ist ja so ein besonderer Fall. Oder er findet ein hohes Gut, soziale Gerechtigkeit oder Bildung oder schauen Sie diese Sustainable Development Goals an, die mit der die UN die Welt regieren will. Das sind lauter solche Ziele, die der Staat vorgibt, damit er mehr Kontrolle über ihr Leben und ihr Eigentum erlangen kann. Also das ist überhaupt, ich lese weiter hier, eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Das ist erfreulich. Es wird einfach nur nach Regeln gestohlen. Also man muss es zuerst durchs Parlament gehen lassen, dann darf der Staat enteignen. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Also Interessen, ich meine Interesse, jeder hat Interesse an ihrem Geld. Und man kann auch ein berechtigtes Interesse konstruieren. Also die Frage des Rechtes kommt hier gar nicht mehr vor, scheint es. Das ist ja ihr Geld. Es geht ja nicht darum, ob jemand ein Interesse an ihrem Geld hat. Also das Eigentumsrecht, was eigentlich ein ganz grundlegendes Recht ist, ist vom Grundrecht so gut wie gar nicht geschützt. Das kann der Staat einfach abschaffen. Der Staat ist Gott, der Staat verfügt über alles. Es ist wie ein schlechtes Lehnswesen. Im Lehnswesen war es ja so, dass alles irgendwie der König theoretisch inne hatte und er hat das Lehen dann an die weiteren weitergegeben, der Kaiser an den König und der König an die Grafen und so weiter und irgendwo kam dann unten jemand an und hatte etwas. Diese Verhältnisse waren wenigstens noch durch Verträge, also durch vielleicht durch tatsächliche Gelübde gefüllt und begrenzt. Aber hier ist es praktisch ein Freibrief, der Staat hat eigentlich alles, der kann über alles verfügen. Wenn der Staat sagt, das ist jetzt nicht mehr Ihres, dann ist es nicht mehr Ihres, weil wir müssen jetzt das Klima retten. Wenn wir jetzt das Klima retten, dann können Sie doch nicht anfangen und sagen, ja, das ist jetzt zu viel. Fürs Klima retten ist nichts zu viel, weil wenn das Klima schlecht geht, sterben wir alle, dann haben Sie keine Kinder mehr, ist alles aus. Und Sie müssen es nicht einmal so dramatisch machen mit kleineren Zielen wie soziale Gerechtigkeit, geht das auch schon. Also Eigentumsrecht wird nicht geschützt, das Recht ist nirgends. Dieser Staat hat mit dem Recht nichts zu tun, aber verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich leben viele Rechte aus der Vergangenheit, die in der Vergangenheit leben, erkannt wurden. Die leben natürlich noch weiter, sonst ging es uns viel schlechter. Aber von der Struktur her ist dieser Staat gar nicht am Recht ausgerichtet, sondern ist ein reiner Herrschaftsstaat. Und es ist nur das überkommene Recht, das noch weiterlebt in den geschriebenen Rechten, und auch etwas in den Rechtsprinzipien, die in den Köpfen der Richter sind, sodass wir schon noch ein gewisses Recht haben, aber von der Struktur her ist es überhaupt nicht am Recht ausgerichtet und der mittelalterliche Mensch und Denker würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und würde sagen, das ist die perfekte Diktatur. Man nennt diese Auffassung, dass das Recht vom Menschen gemacht wird und dass es kein sonstiges Recht gibt, das nennt man Rechtspositivismus. Wir haben gesehen, im Grundgesetz ist eigentlich ein natürliches Recht anerkannt, aber es ist sehr schwach geschützt und auch nur sehr begrenzt. Also, es ist deshalb schon sehr nahe an diesem Rechtspositivismus dran, der eben sagt, dass alles Recht vom Menschen gemacht ist. Kurz sollte ich das noch erwähnen, weil es versprochen wurde, dass es vorkommt, was ist ein Rechtsstaat? Nun glauben viele sagen, wenn etwas Unrechtes geschieht, dann sei das kein Rechtsstaat mehr. Und die schlechte Nachricht ist, dass der Rechtsstaatsbegriff anders verstanden wird. Ich gebe ein Zitat von der Internetseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass Regierung und Verwaltung nur im Rahmen bestehender Gesetze handeln dürfen. Die Bürgerinnen und Bürger werden so vor staatlicher Willkür, Diskriminierung und Menschenrechtsverletzung geschützt. Ja, könnte man auf den ersten Blick gut finden, bis man draufkommt, dass was da Gesetz heißt, ja in Wirklichkeit einfach Parlamentsbeschlüsse sind. sodass der Schutz sehr gering ausfällt, weil das Parlament lässt sich recht gut steuern und hat so seine Richtungen und wird kontrolliert von diversen Lobbygruppen. Also das ist nicht das wahre Recht, was da geschützt wird. Der Rechtsstaatlichkeitsbegriff bezieht sich nicht auf wahre Gerechtigkeit. Er schützt nicht vor schlechten Gesetzen, sondern heißt nur, dass wenn der Staat sie bestiehlt, dann macht er es nach festen Regeln. Er lässt zuerst eine Regel und dann bestiehlt er sie damit. Er geht nicht einfach so an ihre Tür, sondern er macht es mit festen Regeln. Sodass das ein nur sehr geringer Schutz, ein geringer Trost und ein geringer Schutz ist. Der Rechtsstaatlichkeitsbegriff ist also verzwickt und eigentlich ist es so, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Rechtsstaat ist und das ist schlecht. Weil eben mit Rechtsstaat nur gemeint ist, dass er nach Regeln handelt. Nun, zum Schluss ein Ausblick. Natürlich war das in gewisser Weise deprimierend, aber was ich Ihnen mitgeben wollte, war, dass es dieses wahre Recht gibt. Wenn Sie das verspürt haben, wenn Sie vielleicht das Urteil am Arzt Habeck angeschaut haben und seine Rechtfertigung gelesen haben und die Empfindung hatten, dass das ein Held ist und dass er ungerecht behandelt wird und dass das ein Frevel ist, was das Gericht getan hat, dann wollte ich Ihnen hiermit mitteilen, es gibt diese Gerechtigkeit, die Sie da empfunden haben und bleiben Sie dieser Empfindung treu. Das ist die Empfindung und die Erkenntnis, die Sie zur wirklichen Erkenntnis führt. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass gerade wenn Unrecht geschieht oder wenn das Recht gebeugt wird, dass man wenigstens im Kopfe noch erkennt, wo die Wahrheit ist. Und auch für den, der verfolgt wird, sagen wir mal Michael Ballweg oder wer ist jetzt noch gerade ins Gefängnis gekommen? Bitte? Fühl mich, ja, viele sind also in Untersuchungshaft. Die können wenigstens wissen, dass das Recht auf ihrer Seite steht. Leider nur das wahre Recht oder zum Glück das wahre Recht. Also in gewisser Weise, Gott steht auf ihrer Seite, das Recht steht auf ihrer Seite. Damit kommen sie nicht unbedingt raus, aber sie haben doch Recht. Und das ist eine tiefe Einsicht, die schon bei Platon da ist, im Christentum auch weiter ausgeführt wurde. Platon hat gesagt, Unrecht leiden ist schlimmer als Unrecht tun. Und ich habe dann als Schüler und Student gefragt, ja, was hat er denn gemeint? Also normalerweise sagt man ja, der Unrecht tut, der ist doch, dem geht's gut. Der hat seine Karriere und hat Geld und der Unrecht leidet, der sitzt jetzt da in Untersuchungshaft und seine Karrierepläne weg, Geld weg vielleicht. Und Platon sagt dann, in Wirklichkeit geht's dem Übeltäter viel schlechter, weil der hat Schaden an seiner Seele genommen. Und das Christentum führt den gleichen Gedanken dann auch aus, zum Beispiel in Jesu Wort, was nützt es dir, wenn du alles gewöhnest, aber Schaden nimmst an deiner Seele. Also ich will nur sagen, man kann es als schwachen Trost sehen, aber sehen Sie es nicht als schwachen Trost, aber halten Sie diesen Blick auf die wahre Gerechtigkeit in sich lebendig und überzeugen Sie auch andere davon. Verbreiten Sie diesen Blick auf die wahre Gerechtigkeit. Und wenn wir mal in eine Situation kommen oder Sie, wo wirklich mal was verändert werden kann, vielleicht eine Zäsur, wie auch immer, dann geht es darum, dass in Deutschland diese willkürliche Gesetzgebungsmöglichkeit beendet werden muss. Das muss möglichst eingeschränkt. Kleine Schritte oder große Schritte, jeder Schritt in die richtige Richtung wäre hier eine Verbesserung. Erst einmal Gewaltenteilung vielleicht irgendwie durchzusetzen. Wie auch immer, da denken Sie drüber nach oder in der Situation muss man drüber nachdenken. Aber es müsste in die Richtung gehen, dass wirklich das wahre Recht wieder zur Geltung kommt und dass nicht einfach der Staat Gesetze machen kann, wie es ihm beliebt, einfach wie das Infektionsschutzgesetz. Wir brauchen Rechtsprechung, wir brauchen Rechtsvollzug. Diese Gerichte müssten möglichst unabhängig sein und sie müssen eben darauf getrimmt sein. Und die Richter müssen dazu trainiert werden, das wahre Recht zu finden. Das wahre Recht finden sie meistens ziemlich gut, wenn sie sich an die europäische Rechtstradition halten, an das gemeine Recht oder selbst wenn sie an das Gewohnheitsrecht, das in deutschen Landen galt oder auch ans englische Common Law. Wir haben eine wunderbare Rechtstradition in Europa, die würde genug Rechtserkenntnis bringen und ermöglichen und schon in der Vergangenheit hervorgebracht haben. Es soll keiner sagen, dass man das Recht nicht erkennen kann. Es gibt die sagen, ja, das wahre Recht, Naturrecht, das kann man nicht erkennen, kulturrelativ und so, alles Unfug. Das wurde sehr gut erkannt und wir haben ein starkes Wahrnehmungsorgan dafür. Und das ist es, was es gilt, in einem gesunden Zusammenleben zur Herrschaft zu bringen. Das ist das, was eigentlich entscheiden muss. Und für eine bessere Zukunft, wenn das Glück wieder stärker werden soll in Deutschland, dann muss das geschehen, dass das wahre Recht wieder zur Geltung kommen kann. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.